Ja, herzlich willkommen an die Zuhörer des Podcasts zur technischen Dokumentation. Heute mit dem zweiten Teil mit dem Herrn Tillmann zur 82079. Sollten Sie den ersten Teil nicht gesehen oder gehört haben, so wäre dies von Vorteil, da wir die besprochenen Themen aus dem ersten Teil hier nicht wiederholen. Ja, im ersten Teil, Herr Tillmann, waren wir ja bei den Vorteilen, den der Redakteur von der 82079-1 hatten, mittendrin. Da wollen wir ja jetzt weitermachen. Ja, da ging es ja dann nach den Prinzipien, haben wir ja noch ein paar Themen mehr. Genau, was wären das noch?
Ja, erstmal hallo Herr Binder, freue mich, dass ich nochmal eingeladen wurde zu einem zweiten Teil der offensichtlich doch spannenderen Norm, als ich das vermutet habe. Wie gesagt, inzwischen der ISC IEEE 82079-1. Was haben wir noch nicht, was aus meiner Sicht vielleicht relativ wichtig wäre auch für unsere Zuhörer, weil die Frage wird sonst auf jeden Fall kommen. Wann kommt denn diese Supernorm endlich in deutscher Sprache? Das wird ganz sicher kommen. Wir haben seit, ja, ich sag mal, Anfang des Jahres die englische Version vorliegen. Jetzt ist es eine ENIC IEEE 82079. Damit es dann auch eine DIN-EN werden kann, muss sie natürlich noch ins Deutsche übersetzt werden. Also Normen im internationalen Bereich, sie sind im Original immer in Englisch. Und kann ich Ihnen verkünden, dass das also fast versprochen zum ersten Quartal des nächsten Jahres, also Anfang 2021, der Fall sein wird. Also ich hoffe es zumindest. Wir arbeiten dran. Liegt ein bisschen auch an uns natürlich, weil wir vom deutschen Spiegelgremium letztendlich dann auch die Übersetzung freigeben müssen. Die Übersetzung ist aber schon da. Wir überarbeiten sie gerade. Und gut, da müssen dann natürlich auch immer die Fachleute zusammenkommen und so weiter. Und dann muss es eingestellt werden. Das ist also ein größerer Prozess, als man sich das vielleicht so im Einzelnen vorstellt. Aber Anfang nächsten Jahres, ich sage mal fast versprochen, haben wir sie.
Okay, das heißt, gibt es da dann noch Änderungen zur englischen Norm oder wird es quasi übersetzt und geprüft und freigegeben?
Also Änderungen darf es keine mehr geben. Also nach dem Final Draft gibt es eh keine Änderungen mehr. Keine inhaltlichen. Es ist eine reine Übersetzung, wobei an der einen oder anderen Stelle dann eben auch tatsächlich sinngemäß. Also es wird natürlich nicht wörtlich übersetzt, weil sonst könnten sie es auch, weiß ich nicht, ich hätte fast gesagt, in Google reingeben. Das darf man natürlich nicht sagen. Es wird, also das eine oder andere wird sicher auch, ich sag mal, sinngemäß übersetzt werden, aber also es wird nichts dazu kommen, es wird nichts weggenommen und es wird auch nichts geändert.
Ja, das heißt, bis die deutsche Version da ist, muss der Redakteur halt die englische lesen, beziehungsweise sich halt so übersetzen, dass er damit dann gut arbeiten kann.
Ja, ich sag mal, die englische Version ist, ich denke mal, relativ gut lesbar. Da kann man sicher erstmal mit arbeiten. Jetzt weiß ich nicht. Vielleicht ein kurzer Werbeblock in meiner Richtung.
Ja.
Es gibt ja diesen super Leitfaden zur 82079-1, bei der ich da Hauptautor bin. Da sind zumindest die Anforderungen der Normen schon in deutscher Sprache drin. Ob das dann wirklich so übersetzt wird, bleibt abzuwarten, aber zumindest ist es dann vielleicht etwas besser zu verstehen.
Okay, das heißt, die
Aber
könnte man sich noch dazu ziehen, die Anforderung der
genau.
Leitfaden. Genau, okay.
Genau, im Leitfaden sind alle harten Anforderungen. Also eine Norm unterscheidet immer zwischen Shell, Should und May, also Anforderungen. Das heißt also, sollte, ne, Should-Anforderungen, die sind jetzt nicht im Einzelnen aufgeführt, außer die uns, also ich habe den ja auch nicht alleine geschrieben, es sind mehrere Autoren dabei, besonders wichtig waren. Und es sind aber auf jeden Fall, wenn wir keinen übersehen haben, alle Shell-Anforderungen, also alle Muss-Anforderungen sind drin und May,
Okay.
darf's, kann's, ist auch mit erwähnt.
Ja, welche Vorteile hat ein Redakteur noch?
Welche Vorteile hat der Redakteur? Also im Prinzip, also es ist nochmal so, vielleicht um einen ganz kleinen Brückenschlag zu unserem letzten Gespräch zu machen, was mir ganz wichtig ist, dort sind die Prinzipien bzw. Grundsätze einer verständlichen, guten Nutzungsinformation dargestellt. Daran kann man sich immer orientieren. Das ist relativ knapp. Gut, das ist der komplette Abschnitt 5. Da sind die Grundsätze drin. Wenn man die befolgt, ist man eigentlich mit der Norm schon durch. Dann kann man sich allerdings auch nochmal anschauen, welche inhaltlichen Anforderungen im Einzelnen an Nutzungsinformationen gestellt werden, die den Anspruch haben, dass sie dazu geeignet sind, ein Produkt sicher und effizient zu betreiben. Und es gibt Informationen dazu, wie eine Dokumentation zu strukturieren ist. Ich weiß nicht, wer die erste 82.09 oder die jetzt noch gültige 82.09-1 kennt, der weiß, da gab es ein, ich sag mal, Beispiel Inhaltsverzeichnis. Was Ähnliches gibt es übrigens in der 20.6.07 auch. Auch so ein Beispiel Inhaltsverzeichnis. Da wir gesagt haben, naja, das wollen wir aber eigentlich gar nicht mehr. Ne? Wir wollen kein Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis gibt es in Büchern. Wir haben ja schon beim letzten Mal darüber gesprochen. Ja, wir wollen so ein ganz kleines bisschen sagen, naja, Leute, es gibt nicht nur Bücher. Es gibt so viele Möglichkeiten, Dokumente oder Informationen zu strukturieren mit Hyperlinks, mit Chrome-Navigation, weiß der Teufel. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und da haben wir ganz bewusst ein Beispielsinhaltsverzeichnis weggelassen.
Okay.
Wie es zu strukturieren ist, es gibt also natürlich Hinweise darüber, wie kann ich strukturieren? Ich kann natürlich einmal den Verfahrensweg entlang strukturieren, wenn es eine größere Anlage ist. Ich kann nach Lebensphasen strukturieren. Ich kann handlungsorientiert strukturieren. Das kommt immer, da wollten wir eigentlich gerade keine Struktur vorgeben, weil wir gesagt haben, Leute, denkt drüber nach, was eure Zielgruppe braucht. Wie wird die vorgehen? Setzt euch, also nach dem Motto, setzt euch mal auf die andere Seite des Tisches und stellt euch vor, ihr müsst mit dem, was ihr da verbrochen habt, ein Produkt betreiben oder bedienen. Und wenn ihr das könnt, dann ist alles super. Dann habt ihr das verständlich gemacht, dann habt ihr das vernünftig strukturiert. Ihr müsst euch darüber Gedanken machen, das hatten wir ja auch schon mal gesagt, welche Medien sind denn überhaupt zur Veröffentlichung geeignet? Und was dem meines Erachtens, was den Nutzern oder den Redakteuren wirklich hilft oder welche eine Riesenvorteile für die Redakteure aus der neuen Norm ist, dass dort endlich mal die Kompetenzen aufgeführt sind, die ein Redakteur, die jemand haben sollte, der eine solche Dokumentation erstellt. Denn ich sag mal, das ist ja noch gar nicht so lange her, da hat halt jeder, der zu sonst nichts taucht, den hat man gesagt, ja gut, Doku schreiben, da will er ja wohl können. Ne? Also kann die Schreibmaschine bedienen oder vielleicht kann er sogar den Computer anmachen, man weiß es nicht. Und dann kann er was schreiben, einen deutschen Satz wird er gerade hinkriegen und dann kann er das machen. Oder die Sekretärin, die hat gerade sowieso nichts zu tun, die kann mal eben kurz die Anleitung schreiben. Das reicht aber bei weitem nicht aus. Also es ist, also Nutzungsinformationen zu schreiben, ist heute hochkomplex. Es ist so, dass man sowohl das technische Know-how haben muss, man muss didaktisches Wissen haben, man muss ja wissen, wie kann ich dieses Wissen, das ich habe, wie vermittle ich das demjenigen, dem ich beibringen will, wie er mein Produkt sicher und effizient betreibt. Und das ist jetzt erstmalig, kurz, aber immerhin, in der 82.079-1 festgehalten, damit man mal weiß, naja, es kann halt nicht, gerade nicht jeder.
Ja, das ist ein guter Punkt, da will ich mal ganz kurz einhaken. Bedeutet das jetzt, dass jeder, der eine Doku hat, dann ausgebildete Redakteure haben muss? Oder reicht es ja auch, wenn man einen Quereinsteiger hat, zum Beispiel einen Techniker, dem das Schreiben einfach noch ein bisschen liegt, das macht? Weil gerade für kleinere Unternehmen ist natürlich ein Redakteur einzustellen, ausgebildet, schon auch ein Kostenfaktor.
Ein ausgebildeter technischer Redakteur ist ein Riesenkostenfaktor. Also die Leute, die werden, und zwar nicht zu Unrecht, relativ hoch gehandelt im Markt. Aber die Frage aller Fragen ist ja dann auch, wenn ich das einfach mal so ketzerisch hier reinwerfen darf, warum holt man sich nicht irgendeinen Arbeitslosen von der Straße, der eine Schraube in Blech schrauben kann und lässt mal kurz das Produkt zusammen machen? Das schafft der bestimmt.
Bestimmt, ja.
Ja, das ist so, ja. Die Fragestellung ist fast die gleiche. Es kann natürlich sein, dass es ein begnadeter Techniker kann natürlich auch ein begnadeter Redakteur sein. Die Frage ist, schafft er das didaktisch rüberzubringen? Also gerade Techniker, ich bin selber einer, also bitte nicht falsch verstehen. Ich bin ja Ingenieur, also von daher vielleicht auch ein bisschen Techniker. Techniker haben das Problem, ich sage das mal in Anführungsstrichen, die haben das Problem, dass denen eigentlich alles vollkommen klar ist. Ist doch logisch.
Ja, die haben wenn nicht er wäre dann.
Ne? Aber meine Zielgruppe ist nicht der Techniker. Meine Zielgruppe ist eben derjenige, der das Gerät bedienen muss. Und in den muss ich mich reinversetzen können. Und ich muss ein bisschen didaktisches Grundwissen haben. Sie haben recht, also eine kleine Firma wird sich schwer tun, einen richtigen technischen Redakteur zu bezahlen. Aber wenigstens, wenn sie das nicht tun wollen können, dürfen schon, aber wenn sie es nicht wollen und können, dann sollten sie den wenigstens qualifizieren, indem sie ihn zu Fortbildungen schicken und den halt meinetwegen an Veranstaltungen teilnehmen, hier ihre wunderbare Dokumentation sozusagen lesen lassen, hören lassen, dass man dem sagt, okay, pass mal auf, klar, du hast das technische Verständnis, aber achte drauf, da gibt's noch ein bisschen mehr als nur das technische Verständnis, da gibt's Literatur, du kannst dich weiterbilden in Seminaren und wie auch immer. Es muss nicht unbedingt ein ausgebildeter technischer Redakteur sein, aber das hilft auch bei der Qualität der technischen Dokumentation. Ich weiß, technische Redakteure, ich beschäftige selber welche, die sind verdammt teuer. Das ist tatsächlich so, ja.
Das stimmt, ja. Weil sie begehrt sind und weil sie auch einen wichtigen Nutzen erbringen. Ne?
Ganz genau. Und die bringen eben, wenn sie gut sind, auch einen Mehrwert für das Produkt. Ist halt schwer, manchmal das betriebswirtschaftlich zu rechnen, dass man sagt, naja, hör mal, wenn du jetzt eine vernünftige Dokumentation hast, dann wird die Hotline weniger, hat deine Hotline vielleicht weniger zu tun, dann bist du auf der Seite entlastet, kannst mit den Leuten was anderes machen, wie immer, oder kannst sie für was machen, wofür sie besser für qualifiziert sind. Ja. Das lässt sich nicht immer sofort so rechnen, tatsächlich nicht. So ist das. Also man muss halt wissen, was man möchte. Ne? Wenn man ein qualitativ hochwertiges Produkt haben möchte, dann gehört zu einem qualitativ hochwertigen Produkt, klar, das ist natürlich meine Meinung, ist ja klar, auch eine qualitativ hochwertige Dokumentation. Weil, hatten wir auch schon im ersten Teil, Dokumentation, Information, wie immer wir das jetzt nennen wollen, ist Teil des Produkts. So ist es einfach.
Bietet ja auch eine Rechtssicherheit und ist auch natürlich, wenn ich es mal so sagen darf, eine Marketing-Werbemaßnahme, weil der Kunde hat ja die Dokumentation auch in der Hand.
Ich sag mal erstmal ja. Ich habe ein Problem mit dem Begriff Rechtssicherheit. Rechtssicherheit bekommen Sie in einem letztinstanzlichen Urteil. Vorher nicht. Sie können Rechtskonformität erlangen, das funktioniert.
Das war das Wort, wo man nicht eingefallen. Rechtskonformität, das war das Wort, genau.
Also es gibt tatsächlich relativ viele, ich sag mal, Marktmitbegleiter von mir, die ihren Kunden Rechtssicherheit versprechen. Ich habe da echt ein Problem mit, weil ich sage, Leute, ihr könnt doch eure Kunden nicht so verarschen. Das funktioniert, es ist nichts rechtssicher. Rechtssicher ist, wenn es ein letztinstanzliches Urteil gibt, dann kann man sagen, naja, okay, also mehr geht nicht. So ist es. nur mit einer vernünftigen Dokumentation bin ich nicht rechtssicher. Da kann ich, die kann rechtskonform sein. Aber das am Rande. Jetzt habe ich Ihre Frage vergessen.
Entschuldigung. Ja, also genau. Die dient ja eben, dass sie rechtskonform ist, wenn sie richtig erstellt wurde. Und sie ist ja natürlich auch eine Art Marketing oder Werbung, weil wenn ich als Kunde eine richtig gute Anleitung in der Hand habe und damit das Gerät gut bedienen kann, ohne dass ich 10-mal fluche in einer Stunde, dann ist das ja auch natürlich ein Effekt, der nicht zu unterschätzen ist.
Genau. Also das kann durchaus ein Marketing, eine gute Dokumentation kann durchaus ein Marketinginstrument sein. Es kann ein Instrument sein, um sich vom Wettbewerber abzuheben, um eben, ich sag mal, moderner und überhaupt besser rüberzukommen als der Wettbewerber. Der Kunde, also derjenige oder der Nutzer, der hinterher das Produkt nutzen will, der fühlt sich mitgenommen, ja, also dann sagt er, da haben die mir nicht irgendwas hingeworfen, weil er sagt, pass mal auf, ich habe hier ein Produktportfolio von 50 Dingern, da habe ich dir jetzt ein 500-seitiges Buch gegeben und jetzt kannst du dir mal schön raussuchen, wo deins ist und wo dein Problem liegen könnte, sondern der kümmert sich ja, du hast genau dieses Produkt von mir und wenn du ein Problem hast, dann findest du die Lösung zu deinem Problem sofort oder schnell zumindest. Sowas kann man dann in Usability-Tests natürlich, wenn man es ganz toll machen möchte, noch in Usability-Tests verifizieren, ob das einem denn auch gelungen ist, weil bei aller Theorie, die dann eben auch in der 82079 oder auch in anderen Normen steht, wie eine verständliche und wie eine verständliche Dokumentation zu erstellen ist, ist es so, dass sie letztendlich nicht darum herumkommen, das Ganze einfach mal in so einem Field-Test oder wie auch immer zu prüfen. Also einmal zu sagen, pass mal auf, haben wir auch schon gemacht, gemeinsam mit einem Partner, dass wir gesagt haben, okay, hier hast du das Produkt. Ja, das ist die Anleitung und jetzt bauen wir das mal nach der Anleitung aus und dann sehen Sie, wie die Leute mit der Anleitung, Informationen wie immer, dann umgehen. Sie würden staunen.
Genau, das, ich hatte ja auch einen Podcast schon gemacht über Text und Bildverständlichkeit von Anleitungen. Da gibt es ja ganze Studien drüber. Der Herr Professor Ballstedt hat da ja viel gemacht, auch gelehrt das Ganze. Also das ist schon sehr, sehr spannend, wenn man das auswertet, wo Blicke in Anleitung hingehen und wie das dann aufgenommen und verarbeitet wird.
Ganz genau. Also das ist auch etwas, was ich immer wieder gerne meinen Studenten sage, Leute, wenn man so eine Eye-Tracking-Brille hat und dann kann man das tatsächlich relativ gut sofort verifizieren, dass eine gut strukturierte Anleitung einen Mehrwert bietet zu einer, wenn ich jetzt vollkommen wild durcheinander geschriebenen mit genau dem gleichen Inhalt Text habe, der wenig strukturiert ist. Das habe ich jetzt allerdings persönlich zumindest zunächst nur tatsächlich an gedruckten Anleitungen mal ausprobiert. Aber das kann man sofort, das sehen Sie dann sofort, weil Sie sehen das Bild, Sie sehen, aha, der geht sofort zu dem Text, der dazugehört. Und wenn das dann irgendwie so alles so ein Gewurstel ist, dann möglichst noch so in so einem Text, der von rechts nach links und irgendwo ist mal das Bild, da sehen Sie schon, dass der liest und dann guckt er, wo ist denn das? Ach, da. Und dann, ach, nee, das ist.
Das stimmt,
ja. Ja, und das wollen, also das kann man sehr gut messen. Wie gesagt, also das kann man sicher auch bei modernen Medien messen. Da habe ich jetzt keine Erfahrung mit, aber bei gedruckten Anleitungen ist das mit einer Eye-Tracking-Brille sehr, sehr einfach zu messen.
Ja, und man kann auch Usability-Tests, wie schnell die danach das umsetzen können, zum Beispiel eine Fehlerbehebung oder sowas. Da gibt es auch Riesenunterschiede, je nachdem, wie die Anleitung dann erstellt wurde.
Ja. Genau. Und auch das können Sie dann machen. Also wenn Sie sagen, okay, jetzt macht man das mal einfach mit einer Augmented Reality Brille und lässt ihn da rumfummeln. Wie schnell hat er es denn gemacht? Ja, ungelernt. Und das Gleiche lässt man ihn jetzt mal mit einer gedruckten Anleitung machen, da würden Sie auch staunen. Das hat er natürlich dann in der Hälfte der Zeit. Da hat er Hersteller jetzt nicht direkt was von, aber wenn derjenige, der das gekauft hat, jetzt gerade bei hochwertigen Produkten, das ist auch klar, derjenige, der es anwendet, wenn der, um etwas umzusetzen, nur die Hälfte der Zeit braucht, um das mal plastisch darzustellen, wie beim anderen Hersteller, wo er das Ganze gedruckt hat, dann ist das für den ein Riesenvorteil, weil es geht ja immer um Verfügbarkeit. Das heißt also, das Ding, das muss das schnellstmöglich wieder laufen, das muss schnellst wieder produzieren, und weil das ist für ihn Geld. Also auch da kann eine gute Anleitung und eine in dem richtigen Medium publizierte Anleitung schwer helfen.
Das stimmt, viel Geld sparen, wenn man es auf den Stundenlohn oder auf den Produktionsausfall umrechnet. Der ist ja meistens noch viel höher oder größer als der Stundenlohn des Mitarbeiters,
Ja, da kann ich als Betreiber lieber, keine Ahnung, mal einen Euro mehr ausgeben für ein Produkt, das gut beschrieben ist, weil das rechnet sich sofort wieder, ne? Aber da müssen sie die Leute erstmal hinkriegen. Also das ist schwer. Aber es ist, leuchtet uns beiden sofort ein, aber das, ich glaube, bis wir das kommuniziert haben,
wir versuchen es. Gibt es sonst noch Vorteile, die wir noch gar nicht haben bis jetzt?
Ich glaube, die hat natürlich tatsächlich nur Vorteile, aber ich glaube, also das meiste werden wir wohl haben, dass die 82079-1 jetzt mehr oder weniger auch fast den Stand der Technik abbildet, dürfte aufgrund der Jugend, wenn ich das mal so sagen darf, der 82079, sich fast von selbst verstehen. Ich hatte auch im ersten Teil, glaube ich, kurz erwähnt, dass Normen alle 5 Jahre auf den Prüfstand kommen. Und es kommt ein bisschen auf das Normengremium an. Bei uns ist es tatsächlich so, weil wir da hinterher sind, wie der Teufel hinter der armen Seele. Im Prinzip ist es so, wenn jetzt die deutsche Norm raus ist, das dauert dann vielleicht noch 2 oder 3 Jahre maximal, dann geht es schon wieder los, die Norm zu überarbeiten.
Okay, also immer aktuell.
Also das ist tatsächlich, also ja, und da, in dem Fall ist es tatsächlich immer, also fast Stand der Technik. Klar, Normen sind nur Regeln der Technik, ist klar. Ja. Aber wenn Sie sich schon mal daran halten, dann sind Sie ganz weit vorne.
Perfekt. Ja, die Unterschiede sind natürlich da noch interessant zur Vorgängernorm. Wichtig jetzt noch vielleicht im Vorfeld wäre, ab wann muss ich denn die neue Norm nutzen? Darf ich jetzt ja noch die alte Norm nutzen und ab wann muss ich umsteigen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also als allererstes Norm müssen Sie überhaupt nicht nutzen. Also Sie sollten jetzt schon Sie sollten schnellstmöglich die neue Norm anwenden. Das Problem ist, dass es die noch gar nicht auf Deutsch gibt, sondern nur in englischer Sprache. Und wenn es dann da ist, dann denke ich mal ein Jahr später oder so, sollte man die auch dann mal anwenden. Es ist nur eben so, dass die neue Norm, also zumindest aus unserer Sicht, viel einfacher anzuwenden ist als die alte, weil es besser strukturiert. Man bekommt die Informationen viel besser. Also ich sag mal so, die neue 82079-1 erfüllt fast ihre eigenen Anforderungen. Okay. Also es ist, im Prinzip ist natürlich auch eine Norm eine Nutzungsinformation, wenn Sie so wollen. Ja, also es ist ja eine Information, wie in dem Fall eine Information zu schreiben ist. Das ist jetzt ein bisschen schwer. Aber wie immer, auf jeden Fall wäre es ja klug, gerade jetzt eine Dokumentationsnorm so zu schreiben, wie man von den anderen verlangt, dass sie Informationen schreiben. Das ist ja klar. Und das ist uns mit der neuen Norm sehr gut gelungen. Das ist bei der alten Norm ganz kleines bisschen, wie soll ich sagen, nicht ganz so gut gelungen. Sie werden da merken, dass da viele Sachen durcheinander gehen. Die alte 82079 ist im Prinzip, wenn Sie das so wollen, fast die 62079 mit ein paar Ergänzungen. Und das war's dann. Die neue 82079 ist vollkommen neu strukturiert. Da haben wir viel mehr auf vernünftige Terminologie geachtet, auf Konsistenz geachtet, solche Sachen. Und deswegen, man soll es einfach, um das auf den Punkt zu bringen, sonst fange ich gleich noch an zu erzählen, möglichst schnell anwenden. Also, weil es hilft, tatsächlich.
Ja, perfekt. Ja, wir haben gerade die Unterschiede mal angefangen, ein bisschen anzureißen. Was sind denn die groben Unterschiede zur Vorgängernorm?
Also nochmal ganz kurz, also vor allem die Struktur. Bei der alten Norm werden Sie Informationen zu Anforderungen an den unterschiedlichsten Stellen finden. Da finden Sie hier mal was, mal da mal was, in unterschiedlichen Abschnitten sogar. Und das haben wir jetzt zusammengefasst. Und um das auch nochmal zu erwähnen, was uns ganz wichtig war, und deswegen haben wir es auch Nutzungsinformationen genannt, dass wir besser, sage ich mal, auf neue Medien eingehen. Also weg vom Papier hatten wir ja schon im ersten, werden wir vielleicht wahrscheinlich so schnell nicht kommen, aber wir sind auf einem guten Weg. Dabei kann die 82079 sicher auch unterstützen, indem sie sagt, ja, worauf muss ich denn achten, wenn ich jetzt in einem anderen Medium bin, wenigstens das Produkt trotzdem, sage ich jetzt einfach mal, sicher betrieben werden kann. Und dass das dann nicht, ach komm, dann mache ich mal eben so oder so, sondern es auch da müssen eben auch die Warnhinweise entsprechend platziert werden und an den richtigen Stellen sein und so weiter. Und es muss natürlich vor allem nicht zuletzt verfügbar sein.
Ja, welche Hilfestellung bietet denn die Norm an?
An Hilfestellung einmal nochmal die Grundsätze, die wir ja im ersten Teil schon, ich sag mal, ausgiebig miteinander besprochen haben. Und dann eben auch ganz konkret, was muss inhaltlich eine Nutzungsinformation, was muss inhaltlich in einer Nutzungsinformation sein? Wie strukturiere ich das? Es ist ganz dezidiert, wird da beispielsweise auch auf Sicherheits- und Warnhinweise eingegangen, also und auch was der Unterschied ist zwischen einem Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweise sind üblicherweise eben allgemeine Hinweise, die ich üblicherweise am Anfang einer Nutzungsinformation stelle, um den Nutzer darauf aufmerksam zu machen, weiß ich nicht, Mama, du musst immer die und die persönliche Schutzausrüstung tragen, sorgt dafür, was weiß ich nicht, dass alle Schutzeinrichtungen geschlossen sind, wobei dann dürfte die Maschine auch gar nicht anfahren, aber wie mal, also alle alle allgemeinen Sicherheitshinweise, die sozusagen übergeordnet sind, sollten gesammelt am Anfang einer Nutzungsinformation sein. Und alle Warnhinweise sind Hinweise auf eine konkrete Risikominderung einer Gefährdung. Also bevorzugt vor einer Tätigkeit. Also bevor du, keine Ahnung, die Maschine ausmachst, warte 10 Minuten und lasse abkühlen oder irgendwie sowas. Ne? So schreibt man das natürlich nicht. Aber und das ist also auch sehr, sehr dezidiert in der Norm beschrieben, wie Warnhinweise aufzubauen sind. Die ANSI war vorher, also in einer amerikanischen Norm, war vorher die einzige Norm, an der man sich orientieren konnte, wie ein Warnhinweis aufzubauen ist. Das haben wir jetzt weitgehend in der 82079-1 übernommen. Also nicht nur weitgehend, das haben wir genauso übernommen. Ja. Mit mehr oder weniger, wie übrigens auch in der 20607, da steht auch mehr oder weniger drin, wenn du einen Warnhinweis machst, dann machst du nach der Safe-Methode, das heißt also Signalwort, Art und Quelle der Gefahr, Folgen der Gefahr und Entkommen. Also das kennt, also jeder Redakteur kennt, denke ich mal, mehr oder weniger die Safe-Methode, die ist in der 82079-1 und in der 20607 auch sehr dezidiert beschrieben, damit man genau weiß, aha, so baue ich es auf. Das ist jetzt, steht allerdings auch drin, es kann manchmal auch sein, dass es sinnvoll ist, ein anderes Signalwort zu nehmen, als das, was von der ISO bzw. von der ANSI vorgesehen ist. Wenn es denn gelernt ist beispielsweise, wenn man von der Zielgruppe weiß, aha, nee, die nehmen dafür eigentlich was anderes, dann soll man tatsächlich auch das andere Signalwort nehmen. Und daran merkt man dann auch wieder, also es geht nicht darum, irgendwelche Sachen stur zu befolgen, sondern immer den Blick auf die Zielgruppe, immer zu sagen, ach, was erwartet der denn von mir? Oder wie versteht er mich denn, dass er die Information, die der Endnutzer braucht, auch tatsächlich platzieren kann?
Ja, wir haben ja jetzt schon einige Sachen besprochen, warum die Norm angewandt werden sollte. Gibt es noch was zum Ergänzen oder haben wir noch was vergessen?
Also es gibt im Anhang der Norm dann noch Möglichkeiten. Wir hatten ja gerade schon eine Möglichkeit der Evaluierung, hatten wir schon besprochen, mit dem Usability-Test. Es gibt noch andere Möglichkeiten, die Norm kann. Also früher, also der Abschnitt, der hieß früher mal Übereinstimmung mit der Konformität mit dieser Norm. Das haben wir international aber nicht durchbekommen, weil die gesagt haben, naja, also Konformität, das hat dann immer so einen Charakter wie, also Konformität zur Maschinenrichtlinie, Konformität zu den EU-Richtlinien oder zu Rechtsakten. Es war aber schon immer so, ich behaupte, dass das Haarspalterei ist, aber was soll's, so sind wir Normer halt manchmal. Wir haben gesagt, naja, wie kannst du denn gewährleisten, auch nach außen zu dokumentieren? So ist es vielleicht ganz gut, dass du die Anforderungen dieser Norm erfüllt hast. Und das kann man, dem haben wir auch einen eigenen Abschnitt gewidmet, relativ weit vorne. 3, 4, weiß nicht. Auf jeden Fall 3, glaube ich. Wie können die Anforderungen dieser Norm sozusagen dokumentiert und nach außen gesagt werden, naja, also diese Dokumentation entspricht den Anforderungen der 82079. Das kann ich auf zwei Arten machen. Einmal, indem ich ganz bestimmte Anforderungen aus der Norm dezidiert nachweise, dass das bei dieser einen Dokumentation ganz genauso ist. Und das Zweite, also das gilt, diese Methode kann ich für beides anwenden, für B2B-Produkte und auch für Verbraucherprodukte. Und für B2B-Produkte habe ich dann noch die Möglichkeit, dass ich sage, ich habe ein System installiert, eine Verfahrensweise installiert, mit der ich nachweise in meinem Informationsmanagementsprozess, dass ich die Anforderungen, die diese Norm hat, sozusagen erfüllen kann. Dafür muss man eben gewisse Prozesse und so weiter, die aber auch alle in der Norm beschrieben sind, in sein Unternehmen implementieren. Lohnt sich mal dann, wenn ich sehr, sehr viele Dokumente oder sehr, sehr viele Dokumentationen sozusagen publizieren muss. Dann kann ich immer sagen, ich hab diesen Prozess, der orientiert sich an der 82079 und damit sind alle Dokumente, die hier rausfallen, erfüllen auch die Anforderungen aus der 82079. Das hilft eben, da brauche ich nicht jede einzelne Anleitung sozusagen zu prüfen, habe ich das denn erfüllt oder nicht.
Okay, perfekt. Das heißt, gerade für zum Beispiel Sehenmaschinenhersteller großer Vorteil, wenn man da wirklich sich das dementsprechend die Abläufe anpasst, dass wirklich da auch nichts vergessen wird. Okay.
Da sind keine Abläufe dabei, glauben Sie es mir, wo Sie jetzt hinten überfallen und sagen, Gott im Himmel. Also da steht nicht drin, du musst deine Anleitung golden anstreichen oder irgendwie was. Sondern das sind da sind alles nur Sachen drin, die im Prinzip mehr oder weniger selbstverständlich sind, aber dass man sich das praktisch auch nochmal vor Augen führt, welche Prozesse muss ich denn aufsetzen, damit hinten auch tatsächlich eine Information rauskommt, eine Nutzungsinformation rauskommt, die den Anforderungen entspricht.
Ja, jetzt haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen, dass die 82079 eine Horizontalnorm ist. Wir haben mal die 20607 für den Maschinenbau noch ganz kurz angesprochen. Was sind denn so ein paar wichtige Normen, die man als Redakteur so kennen sollte oder wissen sollte, dass es sie gibt, sagen wir mal so?
Also neben diesen beiden Normen ist ganz wichtig jetzt gerade im Maschinenbau immer noch die 12100. Da gibt es also auch im Abschnitt 645 Hinweise zur Betriebsanleitung. Es gibt Normen für grafische Symbole, also wie sind Sicherheitszeichen, die kennen Sie alle. Also beispielsweise hier Gehörschutz tragen, Schutzbrille tragen. Das ist geregelt auf Einrichtungen in der ISO 7000 oder im Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen in der ISO 7010. Es gibt C-Normen, beispielsweise für Druckgeräte wäre das der Technical Report 764-6. Da ist dann auch Aufbau und Inhalt einer Betriebsanleitung. Wobei ich dazu sagen muss, der ist jetzt auch schon etwas älter. Da gibt es meines Wissens keine Anforderungen, die jetzt über das hinausgehen, was die 82079 beispielsweise fordert. Es gibt aber Anforderungen beispielsweise, was zusätzlich noch anzugeben ist in den technischen Daten, also natürlich Druckbereiche und so weiter. Ne? Sowas, das steht dann da drin, weil das natürlich so dezidiert in einer Horizontalnorm nicht darstellbar ist. Dann gibt es die 61355-1, die Ihnen, ich sag mal, eine Idee gibt, wie Sie Dokumentationen für größere Anlagen strukturieren können. Die meisten, wird nicht so vielen was sagen, aber das ist sozusagen die Grundlage für früher mal AKS, dann KKS, jetzt RSDPP, also für Anlagenkennzeichen, gerade im Kraftwerksbereich oder auch eben im Anlagenbau. Und es gibt also im Medizinbereich gibt es Normen wie Dokumentationen zu erstellen sind Mindestanforderungen. Und also es gibt diverse C-Normen, also Produktnormen, die außer dass sie regeln, welche Risiken mindestens zu beachten sind, eben auch sagen, welche inhaltlichen Anforderungen mindestens an Anleitungen zu erfüllen sind. Und das ist eben so, was wir auch schon praktisch mal miteinander besprochen haben. Sie müssen sich immer darum kümmern, wenn Sie ein Produkt auf den Markt bringen, welche Normen sind für mich relevant? Und wenn in diesen Normen was drinsteht, was gegebenenfalls auch für die Anleitung relevant sein kann, dann muss ich das dieser Zielgruppe, nämlich den Menschen, den Redakteuren in dem Fall, die das machen müssen, dann muss ich das zur Verfügung stellen. Sagen wir mal, da musst du drauf achten. Außer, klar, den Normen, die du sowieso beachtest.
Ja, könntest du vielleicht nochmal für einen Quereinsteiger, Neueinsteiger, mehr A, B und C Normen nochmal ganz kurz erläutern, welche denn übergeordnet ist, wenn jetzt in beiden ein Thema behandelt ist, welche denn auf jeden Fall dann gelten muss oder ja.
Ja, also es ist genau umgekehrt, wie man das glaubt. Es ist also zuerst, also allererstes ist die C-Norm zu beachten. Das ist die speziellere Norm. Und wenn es dann, das sind Normen, die üblicherweise genau für ein Produkt gelten. Dann gibt es B-Normen, das sind Normen, die, ich sag mal, für Produktgruppen, das ist ganz grob jetzt nur, ne? Für Produktgruppen gelten. Dann gelten die und als allerletztes ist die 82099, ist auch seine, also als allerletztes sozusagen, also wenn gar nichts mehr hilft, dann halt die A-Normen. Das sind halt dann Normen, die, ich sag mal, viel, viel breiter gefächert sind, die gar nicht so speziell genau auf ein Produkt eingehen. Wir hatten uns ja auch schon mal darüber unterhalten, ja. Den Anspruch hatte die 82079 ja auch nicht. Die wollte ja gerade sagen, wie denn Informationen für alle Produkte, die man sich so vorstellen kann, was denn die Anforderungen sind für Nutzungsinformationen für alle Produkte. Und da können Sie natürlich nicht erwarten, dass für mein Locher, für meinen Tacker, dass ich finde, ne? Also unter T wie Tacker steht nichts in der 82079.
Ja. Perfekt, aber das ist ja auch mal wichtig, dass man jetzt als Neueinsteiger auch mal weiß, wie die denn anzuwenden sind. Haben wir denn sonst noch Fragen, die ich Sie fragen sollte, dass wir nichts vergessen?
Ja, was ich auch ganz häufig gefragt werde, sag mal, wie wollt ihr das überhaupt machen? Ihr habt ja eine Norm, die soll jetzt für alle Produkte, funktionieren. Das kann ja nicht. Da sage ich, ja, das ist auch so. Das funktioniert auch. Also nur deswegen, weil wir in den Anforderungen sehr generisch waren. Aber wir haben jetzt nicht gesagt, hör mal, wenn du wissen willst, wenn du beschreiben willst, wie Munition in den Tacker kommt, ist ganz doof, ja. dann musst du das so und so und so beschreiben, sondern wir haben mehr beschrieben, sieh zu, dass du deine Zielgruppe kennst, halt Sätze kurz und knapp, sei minimalistisch, auch wenn ich jetzt langsam vielleicht in Gefahr laufe, dass ich mich wiederhole, also Minimalismus ist einer der für mich für eine der wichtigsten Anforderungen, also schreib nichts, was den Typen nicht interessiert. Würdest du auch nicht lesen wollen, also bitte tu es dem anderen auch nicht an, so nach dem Motto, ne? Ja. Genau, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Ja, und deswegen funktioniert es eben, weil es sehr generisch ist und weil man es auch immer anwenden kann. Vollkommen Wurst.
Ja, Herr Tillmann, dann bedanke ich mich für die zwei tollen Podcast-Folgen über die 82079 und vielleicht sehen wir uns ja mal in einem weiteren Podcast.
Gerne. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, danke, gleichfalls.